NDR Info.
Zeitzeichen. Stichtag heute.
15. September 2008. Die amerikanische Investmentbank Lehman Brothers meldet Konkurs an.
Ich erinnere mich an diesen Montagmorgen des 15.09. sehr gut, weil ich wie immer jeden Morgen aufgestanden bin, habe NTV angemacht und die Schlagzeile war dann eben Chapter 11, wie es im US-amerikanischen Raum nun mal so heißt, das Insolvenzverfahren.
Ich war an diesem besagten Montag in München in unserer Filiale und kriegte morgens einen Anruf von Renate Künast, die auch fragte, wie ich das denn einschätzen würde.
Und dann habe ich zu meinem Mann gesagt, das betrifft uns ja nicht, denn wir haben unser Geld ja in Holland. So hat man uns das jedenfalls verkauft. Wir hatten mit Amerika, so glaubte ich, nichts zu tun.
Eine Bankkundin, ein Bankmitarbeiter und ein Bankchef. Drei Erinnerungen an ein Ereignis, das nicht nur die Finanzwelt erschütterte. Die Insolvenz des Traditionsbankhauses Lehman in den USA veränderte das Leben vieler Deutscher. Die einen verloren ihren Job, die anderen das Vertrauen in das, was sie bisher in ihrer Arbeit als Bankangestellte getan hatten.
Man hatte da in dem Moment, Bauchschmerzen, komisches Gefühl, oh Gott, was erwartet uns denn da, was ist denn da passiert?
Das Ganze hat natürlich schon durch uns alle innerhalb der Bank Schockwellen gesendet. Ich würde mal sagen, eine Art Epochenbruch, eine Phase, an deren Ende vieles aus der Welt, das uns lang vertraut war, keinen Bestand mehr haben würde.
Und dann sind da jene vielen 10.000 Familien, die Hunderte von Millionen Euro verloren haben und sich betrogen fühlen.
Dann wurde gesagt, ihr Geld ist ja nicht weg, das ist nur woanders. Da wurden wir auch etwas später eines Besseren belehrt, dass es uns auch betraf.
Die Lehman-Pleite löste eine weltweite Finanzmarktkrise aus, die sich in rasender Geschwindigkeit ausbreitete. Doch das Desaster begann nicht erst an diesem Tag.
Also am 15. September 2008, da war eigentlich für mich der Würfel schon gefallen,
sagt Martin Helmich, der damals in einem der Frankfurter Bankentürme arbeitete und dort für das Kreditgeschäft verantwortlich war, also auch mit den risikobehafteten Lehman-Papieren zu tun hatte.
Weil die relevanten Nachrichten, was passieren würde, die haben einen schon am Wochenende davor ereilt, dass Lehman Brothers nicht von der US-Regierung gestützt wird. Deswegen war man an diesem Tag dann nicht mehr überrascht. Hat man schon den schlimmsten Schrecken verdaut gehabt.
An besagtem Wochenende jagte eine Krisensitzung die nächste. In New York rangen die mächtigsten Männer der Finanzwelt um eine Rettung von Lehman. Ohne Erfolg. Die viertgrößte Investmentbank der Welt, 158 Jahre alt und mit deutschen Wurzeln, war pleite. In ähnlichen Fällen hatte die US-Regierung mit Steuergeldern geholfen. Diesmal waren die Banken auf sich allein gestellt. US-Präsident George Bush war mitten im Wahlkampf gegen Barack Obama und fürchtete den Zorn der Bürger. Denn im Jahr zuvor hatte Lehman noch stolz einen Rekordgewinn von 4 Milliarden Dollar verkündet. Ein Scheinerfolg, sagt Thomas Jorberg, Vorstandschef der GLS-Gemeinschaftsbank in Bochum, rückblickend.
Dass unser System an seiner Leistungsgrenze ist, und dass wir da Alternativen brauchen, das war und ist uns natürlich klar gewesen. Und dass diese Blasenbildung und diese überhitzten Formen eine große Gefahr darstellen, daran hatten wir auch keine Zweifel.
Die Lehman-Gewinne resultierten aus riskanten Krediten mit Hausbesitzern. Und diese Immobilienblase war jetzt geplatzt. Die Pleite in New York löste eine Lawine aus. Auch in Deutschland saßen Banken auf faulen Krediten oder hatten mit riskanten Papieren spekuliert. Zum Beispiel die Hypo Real Estate, die Mittelstandsbank IKB und sogar Landesbanken. Schlimmer noch, schon bald schlug die Finanzkrise auf Industrie und Handel über, auf die sogenannte Realwirtschaft. Im ersten Quartal 2009 raste die Konjunktur in den Keller, so schlimm wie noch nie nach dem Zweiten Weltkrieg. Vergleiche mit der großen Depression nach dem Börsencrash 1929 kamen auf. Hartgesottene Unternehmer hatten Tränen des Zornes in den Augen, denn bei dieser Krise waren sie hilflos und schuldlos zugleich. Die Konjunktur konnte sich in den meisten Teilen der Welt rasch erholen. Andere Folgen des Lehman-Bankrotts sind andauernd. Sie reichen bis in ein ruhiges Wohngebiet im ostwestfälischen Bünde, wo das Rentner-Ehepaar Karin und Karl-Heinz Brinkert in einem Zweifamilienhaus lebt. Enttäuscht, deprimiert.
Dass man das Gefühl hatte, du stehst alleine, du bist alleine so bescheuert gewesen und hast Menschen so vertraut.
Im Mai 2007 riet ihre langjährige Beraterin bei der Citibank zum Kauf von Lehman-Zertifikaten mit 7-8% Rendite, erinnert sich Karl-Heinz Brinkert.
Risiken wurden nicht erwähnt. Auf meine Aussage zu der Beraterin, dieses ist unsere Altersvorsorge, da darf kein Cent von verloren gehen. Machen Sie sich keine Sorgen, das Geld ist 100% sicher und nach Ablauf bekommen Sie es mit ihren Zinsen zurück.
65.000 Euro legen die Brinkerts an. Auf diese Summe haben sie ihre frühere Hausbank verklagt. In der ersten Instanz waren sie erfolgreich, doch die Bank ist in Berufung gegangen. Der Ausgang ist ungewiss. Das wissen die Brinkerts aus den Erfahrungen anderer Anleger, die sie in der Interessengemeinschaft der Lehman-Opfer kennengelernt haben, bei wöchentlichen Mahnwachen vor Filialen der Citibank.
Wir haben Plakate entworfen, erst handgemacht, was alles zeitintensiv war. Dann haben wir professionell drucken lassen.
Karl-Heinz Brinkert ist heute 69 Jahre alt. Auf ihre alten Tage sind er und seine Frau noch richtige Rebellen geworden. Manche Demo sehe aus wie der Ausflug eines Altenheims, sagen sie mit einem kleinen Anflug von Galgenhumor.
Wir sind von Bank zu Bank gezogen, von Ort zu Ort. Und das hat den Banken auch nicht immer gut gefallen, weil wir einfach auch in Schriftform auf die Misere hingewiesen haben und was die Banken mit ihren Kunden machen, was man der Bank dann in Wirklichkeit als Kunde wert ist.
Tim Garstka aus Witten kennt die Brinkerts und ihren Fall nicht, aber er hat Verständnis für ihre Reaktionen. Er hat selbst in einer solchen Bank gearbeitet und Lehman-Zertifikate vermittelt. Und deshalb wusste er, dass bei ihm an diesem 15. September das Telefon nicht stillstehen würde.
Bescheiden war der Tag. Können Sie sich natürlich vorstellen, dass ich mich direkt mit meinen Kollegen vor den PC gesetzt habe. Was ist da überhaupt genau passiert? Und natürlich, was heißt das dann auch für die Leute, die denn auch dort Geld angelegt haben. Was bedeutet das?
Tim Garstka war damals Mitte 20 und hatte Spaß an seinem Beruf, am Umgang mit den Menschen, an der Verantwortung, den Kunden bei dem sensiblen Thema Geldanlage zu helfen. Durch den Lehman Crash merkte er, dass seine Berufsauffassung nicht zu der Art passte, wie in dieser Bank gearbeitet wurde.
Das hat vor allem ausgelöst, dass ich mich dazu entschieden habe, Dinge nicht mehr unbedingt über die Rendite zu definieren, nicht immer Dinge nur an den Mann bringen zu müssen, aufgrund, weil man 14% damit vielleicht erhält, sondern auch vielleicht mehr darauf achte, was ist Qualität, was möchte denn der Kunde definitiv.
Tim Garstka kündigte und arbeitet heute bei einer Sparkasse. Dort ist er jetzt Filialleiter und viel zufriedener. Er ist kein Einzelfall. Die Finanzkrise löste eine Wanderungsbewegung im Bankenbereich aus. Von den Privatbanken, die ohnehin Stellen streichen mussten, hin zu den Sparkassen, den Volksbanken und den ethischen Banken. Thorsten Kersting hat Tim Garstka und vielen weiteren Bankern geholfen, eine neue Stelle zu finden. Er ist Personalberater in Dortmund.
Wir führen viele Vorstellungsgespräche mit Menschen, die zu uns kommen und sagen, ich möchte gerne in der Bank bleiben. Aber ich möchte raus aus dem Vertrieb und rein ins Backoffice. Der Grund ist, dass sie den Zahlendruck, den Vertriebsdruck nicht mehr nachgehen wollen. Wo es bei vielen Instituten Zielkarten gibt, die ganz genau vorsehen, wie viel Bauspargeschäft, wie viel Riestergeschäft, wie viel Anlagegeschäft mit welchen Fonds etc. sind vorgesehen, die umgesetzt werden müssen.
Zu dem betrieblichen Vertriebsdruck kam eine Form der gesellschaftlichen Ächtung. In einer Skala der angesehensten Berufe in Deutschland rangieren die früher so respektierten Banker mittlerweile auf dem letzten Platz, noch schlechter als Politiker. Thorsten Kersting erzählt ein persönliches Erlebnis.
Wenn Sie vor 10 Jahren beim Grillen gefragt worden sind, Mensch, was machst denn du beruflich? Und Sie haben geantwortet, ja, ich bin Privatkundenberater bei Bank XY. Dann haben Sie gleich ja die Leute im Garten um sich drumherum gehabt, die mit ihren privaten Finanzproblemen an Sie herangetreten sind. Im letzten Herbst konnte ich eine Situation eines Freundes beobachten, genau gleiche Situation. Die Frage, was bist du? Die Antwort, ja, Bankkaufmann. Und schon wurde er als Sündenbock der gesamten bankwirtschaftlichen Krise und Finanzmarktkrise dargestellt.
Sinnkrisen und Wechselbereitschaft gab es nicht nur bei den Kundenberatern in den Filialen, sondern auch in den Hochhäusern der Finanzmetropole Frankfurt. Für viele Kritiker das äußere Symbol für Bankenarroganz und Raffgier. Sikandar Siddiqui ist ein Deutscher mit indischen Wurzeln, der sich als Finanzmathematiker lange Zeit wohlgefühlt hat in der Welt der Nadelstreifen und Bonuszahlungen. Lehman-Pleite und Finanzmarktcrash haben bei ihm und vielen seiner Kollegen ein tiefes Gefühl der Verunsicherung ausgelöst.
Dass es die alten Gewissheiten nicht mehr gibt, daraus resultierend eine große nervliche Anspannung. Einerseits war natürlich da, andererseits, selbst wenn ich nicht unmittelbar an bestimmten Entscheidungen beteiligt war, ich war als Rater in dem Getriebe Teil des Ganzen. Und für mich persönlich hat das natürlich schon bedeutet, dass ich gesagt habe, meine Güte, was würde der Mensch, der ich vor 20 Jahren gewesen bin, was würde der über mich heute denken?
Und heute, 5 Jahre später? Unter den wirtschaftlichen Folgen leiden die Banken noch immer. Aber was haben Sie aus Lehman gelernt?
Woran liegt es, dass man den Banken nicht mehr vertraut? Manche Banken sagen, das liegt an den Krisen. Andere an den Börsen. Wir haben etwas getan, was für uns bisher vielleicht nicht typisch war. Wir haben die Gründe bei uns gesucht.
Ein Werbeclip der Commerzbank mit einer Wir-haben-verstanden-Botschaft. Die Bank steht besonders am Pranger, weil sie durch das Eingreifen des Staates gerettet werden musste. Gab es hier und anderswo Einsichten oder ein generelles Umdenken? Die Meinungen dazu sind unterschiedlich.
Also Nachdenken ja, Umdenken nein.
Meint Thomas Jorberg, Vorstand der ökologischen GLS Gemeinschaftsbank, einem Institut, das seit der Finanzkrise jedes Jahr um 20-30% wächst. Beim Geschäft, bei der Kundenzahl, bei den Mitarbeitern. Für Jorberg ist das ein Beleg, dass eine größer werdende Zahl von Menschen einen Systemwechsel im Bankwesen will.
Wir haben eine Entscheidungsmatrix, ein Entscheidungssystem, in dem ausschließlich nach der Höhe der Rendite entschieden wird. Egal, welche sozialen, ökologischen, realwirtschaftlichen Auswirkungen das hat. Und das ist nicht grundsätzlich geändert worden. Und ich bin überzeugt, wenn wir das nicht schaffen, dieses Umdenken tatsächlich, dass wir andere Kriterien zur Geldanlage einführen, dann wird es weitere Krisen geben.
Martin Hellmich, der frühere Kreditmanager einer Großbank, lehrt heute an der Frankfurt School of Finance and Management. Auch er kritisiert die negativen Auswüchse der Vergangenheit, glaubt aber, anders als Thomas Jorberg, dass sich einiges geändert habe.
In vielen beruflichen Zweigen des Bankings war das natürlich mit großem Personalabbau verbunden. Und natürlich denkt man dann in diesem Kontext, wenn man dann möglicherweise einen Lebensabschnitt beendet beruflich, denkt man natürlich auch darüber nach, was möglicherweise falsch gelaufen ist. Dieser Vertriebsdruck, den kann man am besten natürlich dadurch in den Griff bekommen, dass man hier die richtigen Regeln schafft, dass man dafür sorgt, dass die Berater entsprechend qualifiziert sind, dass es auch Beraterhaftung gibt, dass es einfach neue Rahmenbedingungen gibt für den Vertrieb. Und da hat der Gesetzgeber wiederum einiges getan. Und insofern natürlich hat sich auch im Vertrieb was geändert.
Ist das so? Reichen verschärfte Vorschriften, um etwas in den Köpfen zu verändern? Bundesfinanzminister Wolfgang Schäuble schien Zweifel an der Wandlungsfähigkeit der Banker zu haben, als er im vergangenen Jahr auf einer Tagung ermahnte,
dass man das macht, was eigentlich immer Grundlage unserer Finanz- und Wirtschaftsordnung freiheitlich gewesen ist, dass man vieles aus Einsicht oder Wertbezogenheit schon gar nicht tut. Man nannte das mal die Prinzipien eines sorgfältigen Kaufmanns oder auch die Prinzipien eines verantwortungsvollen Bankiers.
Vor uns liegt ein langer Weg. Aber auch der beginnt mit dem ersten Schritt.
Im Imagefilm entpuppt sich die sympathische Joggerin am Ende als Managerin im Business-Kostüm. Ihre Worte stehen im Kontrast zum Bild. Sie blickt aus dem Bankenturm auf Frankfurt hinab, weit entfernt von den Menschen und ihren Sorgen. So weit entfernt, wie die Brinkerts aus Bünde mittlerweile vom Bankwesen sind. Sie haben ein Girokonto und ein Tagesgeldkonto, sonst nichts. Aber sehr viel Misstrauen.
Egal, was Sie mir erzählen, ich fange sofort an zu denken, was wollen die wirklich? Das Zwischenmenschliche ist bei mir ganz schön den Bach runtergegangen.
Im Zeitzeichen erinnerte Kai Bandermann an den Konkurs der amerikanischen Investmentbank Lehman Brothers heute vor 5 Jahren. Redaktion Ronald Feisel.
NDR Info. Wissen, was die Welt bewegt.